BR Heimat. Habe die Ehre.
Heute wieder mit der Edith Schuhwalter am Mikrofon. Ich grüße Sie ganz herzlich. Und die Naturfreunde unter uns, die wissen es natürlich, wenn man die Chance hat, dass man Wildtiere in ihrem eigenen Lebensraum beobachten kann, das hat eine ganz eigene Magie. Und meine heutigen Gäste, denen ist was ganz Unglaubliches gelungen, die haben das Vertrauen einer wild lebenden Biberfamilie gewonnen, sodass diese Tiere jetzt inzwischen ohne Fernglas aus allernächster Nähe jeden Tag beobachten können. Und dabei haben sie natürlich unglaubliche Einblicke in die Biologie und auch in das Familienleben von unseren größten heimischen Nagetiere. Ich habe die Ehre, heute mit den Biberbeobachtern Bettina und Christian Kutschenreiter herzlich willkommen auf BR Heimat.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, hallo Christian.
Die zwei haben was ganz Unglaubliches geschafft. Ich habe gar nicht gemeint, dass es möglich ist, dass man wild lebende Tiere, die nicht jetzt irgendwie mit Hand aufgezogen worden sind oder mal verletzt gepflegt worden sind, sondern wirklich die immer in der Natur waren, dass man denen so nahe kommen kann, dass man in ihrem normalen Alltagsleben teilnehmen lassen. Und also das darf mich jetzt einfach interessieren, wie lange dauert denn sowas?
Naja, wir haben die Kameraden da zufällig entdeckt und dann war ich halt wirklich so begeistert von der Begegnung, dass wir halt dann gesagt haben, wir müssen jetzt da ein Projekt starten. Wir fotografieren ja recht gern und recht viel. Und dann ist das losgegangen. Das war jetzt vor über 20 Jahren. Und wir haben uns dann jeden Abend rausgeguckt. Und die ersten zwei Jahre ist so gut wie gar nichts gegangen. Und wenn ich sage gar nichts, dann meine ich auch gar nichts. Das heißt, wir haben die mal Taucher gesehen oder mal ein paar Wein gesehen. Aber die haben einen großen Bogen um uns herum gemacht.
Mhm. Und erst zwei Jahre lang?
Zwei Jahre lang, ja. Also jeden Tag fast rausgegangen und bei Wind und Wetter. Aber es ist ja nicht so, dass man da nichts sieht. Das muss man ja auch sagen. Es gibt ja immer was zum Sehen und zum Beobachten. Also auch wenn die Hauptdarsteller jetzt da nicht vorbeikommen. Und nach zwei Jahren ist dann das Eisbrocher, Anführungszeichen, da hat uns dann ein ganz kleiner Biber dann besucht. Der ist genauso der Kummer wie mir, weil er ums Eck geschossen ist. Und dann hat man ihm schon gesehen, dass er sich gedacht hat, oh, da stimmt was nicht so recht.
Wer ist jetzt das?
Ja, genau, was machen die da? Ja, und der hat so ziemlich zum ersten Mal raus dürfen. Und dann ist der wirklich minutenlang, Millimeter für Millimeter langsam zu uns dann her. Wir sitzen eigentlich immer am Boden, damit wir nicht so groß wirken. Und dann ist er bei der Tina da minutenlang an den Schuh hin und dann hat er da mal hingeschnuffelt und vorsichtig reinzwickt und dann ist er sofort davon gestappt ins Wasser rein. Und dann war das Eisbrocher und der hat uns noch mehrmals besucht und dann haben die Eltern gekommen und die anderen Geschwister und dann ist das wirklich losgegangen.
Schon nach zwei Jahren.
Schon nach zwei Jahren ist das dann schon wirklich losgegangen.
Frau Kutschenreiter, wenn er da zu Erna direkt immer hingekommen ist, was war, können Sie sich da erinnern, was das für ein Gefühl war?
Ja, also das erste Mal total überrascht und man hält die Luft an, weil man will ihn ja nicht erschrecken. Also versucht man halt möglichst still zu sitzen und zu schauen, was er einfach macht. Mhm. Und ja.
Und ja, keine Bewegung,
ja,
oder?
Ja, keine Bewegung, nicht rascheln, am besten nicht schnaufen. Aber das hat sich dann relativ schnell gegeben, dann durfte man wieder schnaufen.
Aber woher haben Sie gewusst, wie man, also gut, man kann einfach sich hinhocken und ruhig verhalten. Mhm. Ist ja wahrscheinlich schon mal
Grundvoraussetzung, dass das was wird, ja.
Aber stell mir jetzt vor, dass es relativ schwierig ist, im Winter, wenn es so kalt ist, und im Sommer, wenn man in der Natur ist, erfahrungsgemäß gerade am Wasser, ist man auch nicht allein. Da sind viele Stechmücken
dabei. Ich wollte gerade sagen, also der Sommer ist viel schlimmer mit den Stanzen. Die saugen uns da regelmäßig aus. Also da haben wir ganze Schwärme um uns rum. Und da kann man jetzt auch nicht hergehen und kann sich da natürlich mit so einem Antistanzenmittel da von oben bis unten einparfümieren.
Warum
nicht? Weil die Biber das natürlich nicht mengen. Die haben ja furchtbar empfindliche Nasen. Und das taugt denen halt einfach nicht. Das rühren die nicht gern. Und das heißt, im Sommer setzt man auf Abhärtung. Das heißt, so ab dem 30. Pinkel juckt es nicht mehr.
Ui.
Das ist dann für den Sommer das Programm. Und im Winter halt einfach warm anziehen und dann geht das schon.
Ja. Und Sie müssen reglos sitzen und spüren, wie eine Mücke sticht, statt dass es da schlagen können, oder?
Ja, weil so schnelle Bewegungen sind schlecht. Also das mengen halt die Biber auch nicht. Und mittlerweile geht das schon, wenn man es langsam macht. Aber am Anfang, wenn dann die Klamotten rascheln, wenn man sich da bewegt, wenn dann was ist, da irgend so ein Antistanzenmittel so stinkt, das mengen die halt überhaupt nicht.
Dann kämen sie einfach nicht, oder?
Da haben die keine Lust drauf. Also man kann sich das Leben dann schon selber schwer machen. Das muss nicht sein.
War Ihnen das von vornherein klar, weil Sie sich so gut auskennen mit Biber, oder haben Sie es dann
eine
schlechte Erfahrung rausgefunden?
Wir waren natürlich bibertechnisch blank am Anfang, muss ich ehrlich sagen. Das heißt, man ist da zufällig drüber gestolpert und dann hat man sich halt da in die Thematik reingearbeitet und hat sie eingelesen und dann ist halt, sage ich mal, viel empirisches Ausprobieren dabei, also was funktioniert, was funktioniert nicht, wie kann man sich verhalten. Und da muss man halt viel Feingefühl haben, dass man halt das erkennt, was geht in dem Kopf von dem Biber vor, was macht er als nächstes, traut er mir nicht. Und mittlerweile hat man sich halt gegenseitig so angepasst aneinander. Und das ist ganz essentiell, also muss ich ehrlich sagen.
Ja, das glaube ich. Also es ist ja schon, wenn man Haustier hat, kennt jeder, der eins hat, das weiß man mit der Zeit, bevor es was macht, dass das jetzt gleich machen wird.
Genau, und das muss man halt in der freien Natur genauso einschätzen können. Ganz wichtig.
Schließe ich schon aus dem, was Sie erzählt haben. Also Biber sind ja nachtaktiv normal. Also das heißt, die Augen sind nicht der wichtigste Sinn, sondern die Nase wahrscheinlich,
also
oder?
Der Geruchssinn natürlich und die Hirn auch verdammt gut. Also sie haben zwar wirklich ganz kleine Ohrwäschel, das traut man ihnen nicht zu, weil man immer meint, die müssen große Ohren haben, aber die sind wahnsinnig empfindlich. Da klang der kleine Maus, die im Herbst auf 30 Meter im Laub raschelt und dann ist der Biber weg. Und ganz wichtig, der Geruchssinn, das klang dem auf ein paar hundert Meter, wenn der einen Fuchs riecht oder einen Menschen oder was auch immer, dann sichert er ein bisschen und ist dann schon weg. Und der Sehsinn, der ist also natürlich nicht so gut wie bei einer Eule oder bei einer Katz, aber der ist ungefähr so gut wie der menschliche Sehsinn. Ach, also so schlecht wie die Literatur das auch gibt, ist er dann nicht.
Ja, Sie wissen ja wirklich, was die mitkriegen im Sehen, gell?
Ja, also da irgendwie, also wenn es wirklich schon fast ganz finster ist, bloß einmal schnell die Hand bewegen, das hat er sofort gesehen.
Und der Fuchs, haben Sie jetzt gesagt, wenn er den riecht, haut er sofort ab, der gehört ja zum Beuteschema vom Fuchs?
Ja, bei den kleinen, nur bei den ganz kleinen Biber. Also das ist jetzt nicht wirklich ernsthafter Feind, aber wenn natürlich da vielleicht der Biber mal krank ist oder es geht nicht gut oder es ist ein kleiner Biber, dann nimmt ihn der Fuchs schon mit. Aber die sind halt einfach so vorsichtig, weil die sagen, ist ein potenzieller Feind und dann verstecken sie sich halt einfach, bis die Luft wieder rein ist, im wahrsten Sinne des Wortes.
Die brauchen ja bloß untertauchen.
Ja, genau.
Das riecht sichert, der Fuchs nichts mehr, sieht nichts mehr, geht er weiter.
Dann ist der Biber in seiner Röhren drin, nach 20 Minuten schaut er vorsichtig wieder raus, so links, rechts und schnuffelt ein bisschen, ob die Luft rein ist und dann geht er wieder raus, ganz normal.
Und jetzt, wenn er im Wasser ist oder unter Wasser, wie lange kann er da bleiben?
Ah, der kann bis zu 20 Minuten die Luft halten. Aber eigentlich braucht er das bei uns
gar nicht. Taucher.
Ja, quasi.
Ja, und,
aber es braucht er eigentlich nicht, weil in seinem Revier hat er so alle 50, 100 Meter so Biberröhren. Das ist wie so ein kleiner Kanal, den wurde da bloß reingerobt. Der ist ja nicht unter Wasser, sondern bloß zu einem Drittel meistens mit Wasser gefüllt. Und da versteckt er sich im Ufer. Und dann wartet er halt, bis das
im
wieder
Ufer?
Passt. Ja, das ist mir irgendwo in der Uferböschung drin oder so.
Ah, im Ufer, Entschuldigung, ich habe es jetzt
nicht verstanden. Nein, in der Uferböschung ist das so ein kleines Real, das er sich da reingerobt. Oder er taucht zu seiner Burg zurück. Also 20 Minuten muss er eigentlich nicht Luft halten bei uns.
Und wie groß ist denn so ein Biberrevier eigentlich?
Mei, das hängt davon ab, ob das jetzt ein See ist oder ob es ein fließendes Gewässer ist oder wie auch immer. Aber ich sage jetzt mal, wenn das See mit ein paar Hektar ist, der Klangdamm, oder wenn er sich selber einen Biberteich angelegt hat, so mit einem Hektar, es hängt halt davon ab, was da außenrum, sage ich mal, noch zum Fressen da ist. Das Klangdamm meistens auch. Wenn es jetzt Fließgewässer, Bachel ist oder sowas, oder dann können das schon mal 2-3 Kilometer sein, wo es zu einem Biberrevier gehören.
Und Biberrevier heißt eine Familie, wohnt da und alle anderen haben Leine zu ziehen.
Also Biberrevier heißt, das sind also mal die zwei Alten, also sprich Mandl und Weiberl. Da muss man nur dazu sagen, dass das ein Matriarchat ist, also das Weiberl hat die Hosen hoch. Das kommt dem einen oder anderen vielleicht bekannt vor aus dem Bauernleben. und dann ist das Mandl dabei, der der macht sie schon mal ein bisschen rar, dann haben sie die Junge aus dem...
Aber ist der das ganze Jahr bei der
Familie?
Der ist
da schon dabei, aber er ist ein bisschen zurückhaltend, sagen wir es mal so. Und dann haben sie die Jungen vom vorletzten Jahr oder letzten Jahr und vom aktuellen Jahr, also zwei Generationen, also mit den Eltern dann drei.
Klingt jetzt wie bei Greif, bei Beutegreifer, wie man heute sagt. Raubtier, das sage ich nicht.
Ja.
Aber das ist ja der Biber überhaupt nicht.
Nein. Also der Biber ist ein hundertprozentiger Vegetarier. Da gibt es natürlich ganz viel Unhalbwissen. Also der frisst wirklich nur Vegetarisches. Er frisst keine Fisch, er frisst keine Muscheln oder irgendwas. Also ich treffe da immer wieder Leute, die wohl dann der Meinung haben, dass der Biber die Fisch wegfängt. Also das ist immer ganz schlimm.
Die verwechseln vielleicht auch mit Otter. Das habe ich auch schon gehört, dass Biber und Otter eigentlich...
Ja, ich sage
gleich
ganz ehrlich.
Die Leute wollen genau wissen, was der Unterschied ist.
Also wenn sie, die können sie fast nicht unterscheiden, wenn sie da nicht entsprechend viel Übung haben an der Stelle. Also da schaut bloß der Kopf ein bisschen aus dem Wasser, die Kelle sieht man oft gar nicht.
Dann Kelle ist der Schwanz,
ja, ist hinten, den ja genau, durch. Genau, ist hinten. Und der ist halt beim Biber breit und relativ lang. Und bei den anderen, je nachdem ob Fischotter oder ob es jetzt Nutria ist oder Bisamratz, ist dreieckig oder rund. Mhm. Ja, und dann kann man die auf die Weiden nicht unterscheiden, wenn man da nicht wirklich Übung hat.
Ja. Also ganz selten passiert es ja normalen Menschen, dass überhaupt ein Biber zu Gesicht kriegen.
Ja.
Aber wenn man echt einmal das Glück hat, ist es dann...
Das ist schon toll. Also muss ich schon sagen, wir haben da durchaus die Biber verfallen an der Stelle. Aber es ist jeder Tag anders. Es ist jeder Tag faszinierend und ganz wichtig, jeder Biber hat seine eigene Persönlichkeit und sein eigenes Verhalten.
In Habe die Ehre sind wir heute beim Biber beobachten. Und da hat uns ja der Christian Kutschenreiter vorher gesagt, da muss man ganz leise sein. Und wenn man dann lang nur sich nicht gerührt hat und gelauscht hat, dann kann es sein, dass man mit viel Glück vielleicht sowas hört. Da plätschert es ein bisschen, da kracht es ein bisschen,
Herr Kutschenreiter, was. Das heißt im Endeffekt, also vorher hat er ein bisschen gehäckselt, das heißt, der ist hergegangen und hat ein bisschen was knabbert. Und jetzt beißt er sich durch ein Eisloch durch. Das ist im Winter und da gibt es ein paar wenige Biber, die halten sich so ein Eisloch offen, wo sie rausgraben können, weil sonst haben sie eingespart. Und man hört ja da, wie er da durchs Eis durchgeht und da ein bisschen rumknuspert, dass es größer wird.
Aha, also der muss sie wirklich mit den Zehen...
Ja, und das, wenn man hört, das geht wirklich durch Mark und Bein, weil der beißt es mit seinen rasiermesserscharfen Zähnen das Eis weg.
Wahnsinn. Ja. Und dann kann es sein, dass man nach einer Zeit vielleicht sowas hört.
Genau, das ist jetzt, da hat er eine Astel, hat er sie draußen geholt vom Ufer und dann tut er im Endeffekt die Astel wirklich häckseln. So, das hört man ja direkt an der Stelle. Das heißt, die frisst der, das sind dünne Astel und da scheitert das nicht, sondern das ist wie ein Häcksler.
Also er tut die Astel direkt häckseln?
Ja, wenn die dünner haben wie ein Bleistift, dann frisst er die mit dem Holz mit. Also eigentlich ernährt er sich ja nur von den Knospen und von dem Cambium, das ist die Wachstumsschicht und wenn es eine dünne Rinden ist, auch. Aber in dem Holz an sich haben keine Nährstoffe drin, aber er frisst es halt einfach mit, weil das andere ihm zu viel Arbeit, sonst wird
dass er es runterschält.
Genau.
Und Sie haben jetzt vorher gesagt, er lebt vegetarisch. Vegetarisch war jetzt auch zum Beispiel wie ein Vogelei oder sowas nehmen darf.
Nein. Macht er, also wirklich nur, also so gesehen, nur wirklich zu 100% vegetarisch. Nichts, was mit tierischem Eiweiß
vegan
oder...
Vegan direkt.
Vegan, ja. Also wirklich vegan.
Nur pflanzlich.
Nur pflanzlich. Und da muss man halt auch wissen, dass der über 160 verschiedene Gräser und Kräuter frisst. Also nicht so wie viele Leute glauben, dass er da sich vom Holz ernährt oder halt nur Baum fällt, sondern der steht im Sommer schon mal auf der Wiesen draußen am Ufer und grast wie eine Kuh. Aber nur wenn halt wirklich, wenn er sich ganz sicher fühlt. Und da sind halt ein paar Weichgehölzer dabei. Aber das Größte sind irgendwie so Kräuter und krautartige Gewächse.
Und Obst oder sowas mag er
nicht? Ja, wenn da mal da irgendwo Apfelbaum ist und da liegen ein paar Äpfel rum, da sagt er nicht nein.
Wenn es süß ist,
ja,
gell, das ist immer gefragt.
Da haben sie nicht auf den Kopf gefallen, da haben sie natürlich Opportunisten, klar.
Und wenn Sie jetzt die so beobachten, kriegen Sie das mit, ob was praktisch so die Lieblingsnahrung ist und was halt auch fressen, wenn es nichts anderes gibt?
Ja, also ich sage mal, die Lieblingsnahrung im Sommer, das geht ungefähr vom Frühjahr bis zum Herbst, das sind eigentlich dann so Weiden oder Pappen oder sowas, da stingern die drauf. Ich sage jetzt mal.
Das Zarte, oder?
Ja, genau.
Also das weiche, Zarte.
Das ist, die riechen vorher, ob das da genügend Energie drin ist, also das, oder wenn zum Beispiel vorher die Stauden auf Stock geschlagen worden ist, vielleicht im Winter vorher, dann mengst die gar nicht, weil da haben so viele Gerbstoffe eingelagert, dass das bitter schmeckt. Dann lassen sie. Das ist wie eine Plantagenwirtschaft, muss man sich vorstellen, auch durch die Biber selber. Das heißt, das, was sie letztes Jahr gefressen haben, das werden sie die nächsten zwei Jahre mit Sicherheit nicht mehr anbeißen.
Weil die Pflanzen nämlich werden. Abwehrstoffe
genau,
bilden.
So ist genau. Es, ja. Und ansonsten, also vom Brombeerbladel über alle möglichen Kräuter am Ufer, alles, was da halt so wächst und gedeiht. Gelegentlich wird natürlich auch mal, was ich, Fichten mal anbissen oder sowas, aber da gibt es verschiedene Meinungen. Die einen meinen, das machen sie wegen der Gerbstoffe, so ein bisschen Heißhunger, dann gerade im Frühjahr hat richtig zwei, weil gerade Heißhunger und beißt einmal rein. Bis hin, dass vielleicht sagen, naja, es war halt schön, wenn da ein paar Weiden wachsen würden, da hätten sie mehrere davor.
Also das so ist das Wickramann.
Ja, also in die Richtung geht das auch mal. Ja.
Also Weiden ist schon so die Haupt...
Weiden und Pappen ist eigentlich eine Lieblingsnahrung, wenn es passt. Birken oder so mengst gar nicht. So
also was ja bestimmt viele von uns schon gesehen haben beim Spazierengehen irgendwo an einem Wasser, wenn man spazieren geht und sieht man so ein Baum, weil das schaut unten aus wie so eine Sanduhr.
Ja.
Da, und daneben liegt da so ein Haifall Hackschnitzel.
Ja.
Da also, weiß man, dass es mit dem
da Biber natürlich ist, dann oder? Biber da, da gibt es also wenig Verwechslungsmöglichkeiten. Und da muss ich also an der Stelle schon sagen, das machen die halt vor allem jetzt im Winter, weil sie haben sonst nichts zum Fressen. Und bevor die dann verhungern, am Baum können sie nicht aufkraxeln, also die haben sie den Sandur förmig unagen. Und der Wind erledigt dann eigentlich das Geschäft und schmeißt ihn irgendwann um. Dann kommen die an die Äste und dann haben die was zum Fressen. Also an der Stelle vielleicht auch die Astel lieber liegen lassen und nicht gleich alles wegräumen, weil sonst muss der arme Kerl ja den nächsten
das
Baum abbeißen.
Das geht sofort noch.
Also
wenn es jetzt an einem Weg ist oder so, dann kann man es ja vielleicht tatsächlich aus Sicherheitsgründen gar nicht still lassen.
Ja. Aber vielleicht einfach die Astel liegen lassen. An dem Stamm an sich hat er wenig Interesse. Ja.
Dann ist er erst einmal beschäftigt, bis er die ganzen Astel
abtransportiert hat, dass er die Arbeit umsonst gemacht hat.
Genau. Also das habe ich mir schon oft überlegt, warum macht er das eigentlich? Weil Holz ist ja nichts drin eigentlich.
Aber weil er sonst nicht an die Astel hinkommt und sonst darf er verhungern, weil es wachsen ja keine Gräser und Kräuter mehr um die Jahreszeit und dann bleibt ihm einfach nichts anderes über.
Und sie deren ja keine Winterruhe oder sowas.
Nein, die halten keinen Winterschlaf oder sowas. Aber sie der natürlich viel Energie sparen. Das heißt, die gingen viel später raus, haben nicht ansatzweise so lang und so viel aktiv und gingen wieder eher im Bau zurück. Und da ist die ganze Familie natürlich dann drin und kuscheln alle recht fleißig, damit sie Energie sparen. Also sie sind viel, viel träger. Ja, aber wirklich eine Ruhe geben oder Winterschlaf halten die uns nicht.
Ich weiß aus einem Buch, das heißt Gestatten Biber übrigens, sehr interessant, kann ich empfehlen, dass jetzt gar keine einfache Zeit beginnt für die jungen Biber vom letzten Jahr. Gell?
Stimmt.
Die Biber-Experten Bettina und Christian Kutschenreiter sind zu Gast heute auf Bärheimat. Und alles, was die zwei wissen, das wissen sie nicht aus Büchern, sondern das wissen sie aus eigener Anschauung. Weil sie seit über 20 Jahren fast jeden Tag Biber beobachten, Sommer wie Winter. Am Anfang haben wir schon gehört, im Sommer ist es oft unangenehmer wie im Winter, wegen der ganzen Stanzen. Frau Gutschreiter, wann waren Sie das letzte Mal draußen bei einem Biber?
Ja, tatsächlich waren wir gestern nicht draußen, sondern vorgestern waren wir das letzte Mal.
Aber da hat es einen bestimmten Grund gegeben, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, dass sie es nicht geschafft haben gestern,
ja,
oder?
Gestern haben wir eine Mopsfledermaus reingekriegt, um die wir uns kümmern müssen. Und wenn eine neue Fledermaus reinkommt, dann ist halt einfach auch viel Zeit und da müssen die Biber dann auch einmal zurückstecken.
Weil sie nicht nur bibernarisch sind, wie man auf gut Bayerisch sagt, sondern auch noch fledermausnarisch.
Ja, so kann man das sagen.
Also Mopsfledermaus, vielleicht nicht alle geläufig, ist, glaube ich, eine unserer seltensten Fledermausarten.
Ja, genau. Mhm. Und ist ein relativ Waldbewohner im Endeffekt. Ist meistens hinter den Rinden von den Bäumen. Da wohnt sie drin.
Und da sorgen sie dafür, dass dieses eine Exemplar
wieder fit wird und wieder ein bisschen Fett auf die Rippen kriegt, damit es dann im Frühjahr wieder rauskommt.
Genau. Und vorgestern war dann der letzte Termin bei den Biber.
Genau, vorgestern war der letzte Bibertermin.
Und erzählen Sie uns noch mal ein bisschen, was in letzter Zeit so geboten war bei den Biber.
Ja, im Winter ist immer ein bisschen weniger geboten. Da werden sie halt ein bisschen ruhiger, sind nicht ganz so agil. Aber der Pauli zum Beispiel schaut regelmäßig vorbei.
Also Sie haben ja noch alle Namen gegeben, Andrea.
Ja, Familie. Freilich. Ich meine, wenn man in der Familie ist, am Haustier gibt man ja auch einen Namen.
Aber wie kennen Sie die auseinander überhaupt?
Also im Winter ist es ein bisschen schwierig, weil man natürlich nichts sieht, weil es dunkel ist. Aber normalerweise an Verletzungen an der Kelle oder Pigmentflecken zwischen den Schwimmhäuten. Sie haben man ja Verletzungen, auch Bissverletzungen, wo man sieht, mhm, also am Körper oder im Gesicht.
Mhm. Weil die miteinander raffen, oder?
Ja, weil sie miteinander raffen, also mhm, Revierstreitigkeiten.
Also halt nicht gibt in der Familie, sondern...
Nein, in der Familie wird es nur mal ein bisschen gegrantelt.
Mhm. Gehört auch dazu.
Gehört auch dazu.
Und wer ist denn der Pauli? Ist das ein junger oder alter?
Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Der Pauli ist eigentlich inzwischen vierjähriger Biber. Ui, und der ist immer noch da.
Ui, also Hotel Mama.
Hotel Mama oder es wurde das Revier übergeben. Also, dass er halt jetzt einfach den Papa, sag ich mal, ersetzt. Die Mama ist jetzt ein bisschen seltener da gewesen, haben wir jetzt nicht mehr so viel gesehen. Mhm. Also, es ist halt oft schwierig, dass man sagen kann, ja, sind die Biber jetzt oder die Jüngeren, sind die jetzt, übernehmen die das Revier? Wir haben das schon gehabt, dass mhm, quasi die Mutter an eine Tochter das Revier übergeben hat und dann ist sie im Jahr drauf oder im zweiten Jahr drauf, war sie dann nicht mehr da. Mhm. Die alte Mutter
das
quasi.
Das weiß man dann gar nicht, was aus der, warum
sie
das gemacht hat.
Sie wird gestorben sein, also im Alter nach. Mhm. Keine
hat sie
Ahnung,
gemerkt,
also hat sie gemerkt, dass sie nicht mehr so fit ist und mhm, dann hat halt die Tochter da bleiben dürfen. Mhm. Und vielleicht ist das beim Pauli das Gleiche, weil wir wissen ja eigentlich nicht wirklich, ist der Pauli jetzt ein Mandel oder ist so, der Pauli jetzt ein Weiberl?
Es kann auch Pauline sein.
Es kann auch Pauline sein.
Ja, verstehe. Mhm.
Ja.
Und das Normale war aber, dass ein Jahr noch da bleiben dürfen und ein bisschen wie eben bei Raubtieren auch mit den kleinen Häufern und dann müssen sie weg.
Ja, nach 2 Jahren müssen normalerweise die Jungtiere das Revier verlassen. Dann mhm, werden sie also von den Älteren, von den Eltern dann immer wieder mal so ein bisschen zwickt oder die granteln dann ein bisschen und tun so ein bisschen vertreiben. Also nie wirklich bäs, aber mit Nachdruck, so nach dem Motto, jetzt ist Hotelmama vorbei.
Mhm, Und das war um die Zeit jetzt?
Das ist jetzt um die Zeit, so normalerweise so von Januar bis Mai, mhm, kann man sagen.
Wo Auszugsphase sowas, ist.
Wo Auszugsphase ist. Ja, da muss ja wieder Platz für den neuen Nachwuchs geschaffen werden, wenn es einen Nachwuchs gibt.
Mhm. Und wann darf denn der auf die Welt kommen normalerweise?
Auch im Mai.
Ah, auch im Mai, okay.
Genau.
Mhm. Das heißt, wie viele Biber sind da jetzt aktuell da bei einer Familie?
Also ganz genau, ist schwierig zum sagen, aber jetzt lassen Sie mich kurz zählen.
Mhm. Lassen Sie uns
teilhaben. Pauli, Mausal, Mutti, Anton, den Neptun.
Ui, große Familie.
Und der Knips.
Und der Knips. Mhm. Und Mausel ist ja ein netter Name. Wie hat denn den gereicht?
Mausel hat einfach wie ein Mausel ausgeschaut.
Mhm.
Also wie es klar war. Das war einfach so, das kommt immer ganz spontan mit den Namen. Also, ja.
Nach einer Zeit heißt er einfach so.
Nach einer Zeit heißt er so.
Ja. Und wenn das jetzt eine große Familie ist, und Sie haben schon gesagt, also nach dem Schwanz oder der Kelle, wie man richtig sagt, kann man es oft unterscheiden. Kann man es vom Verhalten eigentlich auch unterscheiden? Haben die auch unterschiedliche Charaktere irgendwie?
Ja, es hat wirklich jeder seinen eigenen Charakter. Also wie beim Haustier, wie bei einem Menschen, jeder ist anders. Und ganz oft kann man wirklich sagen, okay, der Anton zum Beispiel schwimmt her, fiebt schon auf die Entfernung, da weiß man schon, okay, der Anton kommt. Weil das macht kein anderer.
Mhm.
Und der rumpelt sofort raus, hockt sich zu mir her, stupst mich an, wo ich seine Streicheleinheiten habe und dann geht er wieder. Also das ist so ein Verhalten, das hat nur der Anton.
Mhm.
Ganz klar, also braucht man nicht mehr überlegen.
Und was soll denn das Mausal machen? Was ist denn für das Mausal
typisch? Oh, das Mausal ist, das Mausal kommt, schwimmt sehr langsam her, fiebt dann mal so ganz kurz, geht raus, so auf einen Meter Entfernung, macht 180 Grad Kehrtwende, springt wieder ins Wasser und dann schwimmt es her, geht rauf und sitzt da.
Mhm.
Also, ja, unterschiedlich. Sie sind wirklich unterschiedlich.
Mhm.
Jeder hat seine Art.
Wahnsinn. Und jetzt haben ja Biber bekanntermaßen sehr, sehr starke, scharfe und jetzt sage ich vielleicht einmal sagen, auch gefährliche Zähne, wenn sie gesagt haben, die stupsen mich an. Haben sie damit die Zähne auch schon mal in Bekanntschaft gemacht?
Also wir haben noch alle Finger und es ist noch kein Blut geflossen.
Mhm.
Aber es ist schon so, also die Mutti, die ganz von früher, die allerälteste Mutti, mhm, die hat einmal, da waren wir noch nicht so lange dort, meine Hand in die ihre Hände genommen und zu ihrem Mai hin und hat dann plötzlich meinen Finger zwischen die Zähne gehabt.
Oh, Schluck.
Ja, Schluck. Dann ist mir das Wasser auf der Stirn gestanden, der Schweiß. Und ja, was machst du jetzt?
Ja, zurückziehen,
ja. Dann ist definitiv Beten. Ein Schnitt oder sonst was. Man kann nichts machen. Also einfach nur Startthemen. Ich habe dann ganz leise mit ihr geredet, dass alles in Ordnung ist. Und das Interessante ist, sie hat mit der Zunge, das habe ich ja gemerkt, gegen meinen Finger dagegen und hat dann gemerkt, okay, das ist ein Finger oder halt nicht kein Ast und nichts.
Ja.
Und hat dann losgelassen.
Nichts zum Fressen.
Genau, also sie hat vorher geschmeckt im Endeffekt.
Entschuldigung,
mag ich nicht. Und das war's. Aber inzwischen halt mir die flache Hand nur noch.
Mir ist jetzt aufgefallen, Sie haben beim Biber auch gesagt, er hat Ihre Hand, also die Biberin hat Ihre Hand in Ihre eigene genommen. Sie reden beim Biber auch von der Hand.
Ja, also er benutzt seine Pfoten, seine Vorderpfoten wirklich wie Hände. Er kann seine Daumenkralle, also ich sage jetzt einfach mal Daumenkralle, zwar nicht wie wir umgreifen, das nicht, aber ansonsten können die ganz fein mit den Händen arbeiten.
Und ich habe auf dem Foto, was bei einer im Buch vorne drauf ist, ist mir aufgefallen, da sieht man es ja recht schön. Das war ich echt überrascht, bei den Vorderpfoten oder wie Sie sagen Hände, da sind gar keine Schwimmhäute drin.
Nein. Da braucht er auch keine. Die muss er ja, da muss er ja die Asteln anklangen oder muss er mal irgendwas zur Seite schieben. Oder also Schwimmhäute hat er nur hinten und braucht er auch nur zum Paddeln hinten.
Also mit den Hintern schwimmt er,
paddelt
mit den
er Vordern? Genau. Die hat er zum Arbeiten.
Zum Arbeiten,
Arbeiten
sind die Arbeitshände.
Was auch immer, ja. Zum Graben.
Und waren Sie da dabei, Herr Gutschenreiter, wo
ja,
das
ja,
mit freilich. Der Hand passiert
ist? Es ist ja so, dass ich da öfters mal ein Fotoapparat in der Hand habe und sehe das. Und natürlich ist mir da auch die Luft weggeblieben, aber es bleibt einem nichts anderes über, außer dass man wirklich Start hält. Und wir reden ja auch voll mit unseren Biber, was die Biber wahnsinnig beruhigt auch. Also wie gesagt, mit einem Hund redet man ja auch, warum soll man das jetzt nicht mit einem Biber machen? Und ja, da gibt es schon Momente, da ist uns schon mal ein bisschen die Düse gegangen, muss ich ehrlich sagen, aber das ist völlig harmlos. Also Biber sind wahnsinnig friedliebende Tiere. Wir waren halt überrascht. Natürlich haben sie das auch nicht vorher angekündigt, was die da vorhaben. Aber die schmeckern halt einfach mal ein, sagen, das ist nichts zum Fressen, dann lassen sie davon ab und das war's. Aber das muss man halt lernen, dass sowas halt auch passieren kann. Aber da ist wirklich keine böse Absicht dahinter, überhaupt nicht.
Ja, jetzt wissen Sie es.
Ja, jetzt schon, ja.
Aber in dem Moment, also das stimmt mir jetzt ehrlich, also es sind einfach wilde Tiere und das muss man in jeder Sekunde und respektieren.
Und es wird auch nie langweilig, es ist jeden Tag anders und die haben ja nicht, ist ja keine Handaufzucht und nichts. Also muss man sagen, die kommen und gehen, wann sie wollen und die machen, was sie wollen oder auch nicht.
Und jetzt haben Sie gesagt, also in letzter Zeit ist insgesamt ein bisschen ruhiger gewesen. Was war so das Highlight in letzter Zeit von der Kutschenreiter?
Als Highlight, das ist jetzt 1,5 Wochen ungefähr her, da hat der Fischotter vorbeigeschaut.
Oh, ja, das kein Biber-Highlight,
sondern ein Fischotter-Highlight. Ja, das passiert immer wieder mal. Also wenn die Biber da sitzen, dann sagt er, oh, da ist alles in Ordnung. Da passt es und dann kann man vorbeischwimmen sehen. Er schaut auch mal raus, ist dann einmal so 1,5 Meter am Ufer. Also dann verhält er sich dort ganz normal und ist neugierig sogar.
Unglaublich. Ja. Also man darf vermuten, dass der, wenn Menschen da sind, der kennt einer ja nicht jetzt im Gegensatz zu den Biber. Wirkt sich da das gute Beispiel vom Biber vielleicht irgendwie aus?
Ich sage es ganz offen und ehrlich. Es hört sich vielleicht blöd an, wenn man das sagt, aber Anführungszeichen, es spricht sich rum. Das ist natürlich schon so, dass man da ab und zu draußen hockt und man denkt sich, oh, heute schauen uns da 1000 Augenpaare zu im Wald. Also ab und zu spürt man das ja. Das heißt, also wahnsinnig viele Viecher außen rum, die wo da leben kriegen, das ist natürlich mit, dass wir regelmäßig da haben. Die haben alle gelernt, dass wir nichts Besseres machen. Und da gehört halt der Fischotter auch dazu. Aber der geht nur her, wenn die Biber da hockern. Und wenn die nicht da hockern, dann taucht der, das ist ein Weiberl mit Junge, dann taucht die immer an uns vorbei. Und das ist schon ganz was Besonderes mit so einem Fischotter.
Ja, das glaube ich. Also ich finde das schon mit den Biber. Also wie gesagt, ich hätte es ja gar nicht für möglich gehalten, dass sowas sein kann. Aber so wie Sie es jetzt schildern,
das ist... Ich muss immer das sagen. Also da unterschätzt man auch die ganzen Viecher außenrum komplett, weil die können wirklich einen Biber erkennen und leiten aus der Anwesenheit von die Biber ab, dass es jetzt vollkommen sicher sein muss, weil die wissen, dass ein Biber ja so sensibel ist. Also wenn der da hockt, ist es safe, sage ich mal an der Stelle. Und darum haben eigentlich die Biber für uns auch sowas wie ein Tankkappen. Ich sage es ganz offen und ehrlich. Mhm. Also da, wie gesagt, ich mein, wer kann schon sagen, dass der Fischotter auf einen Meter oder eineinhalb Meter hergeht? Und das passiert aber nur, wenn die Biber da sind. Natürlich rattert das bei einer im Oberstübchen und man sieht, dass sie sich da nicht so sicher haben und sagen, oh, irgendwas stimmt doch da nicht. Mhm. Aber trotzdem gingen sehr weil die Biber da haben.
Heute geht es um die Biber auf BR Heimat und der Christian Kutschenreiter und seine Frau Bettina kennen seit über 20 Jahren eine Biberfamilie, besuchen die fast jeden Tag und sind natürlich Biberfans. Aber, das muss man jetzt auch dazu sagen, es ist nicht jeder Mensch ein Biber-Fan. Manche wirklich auch aus sehr verständlichen Gründen. Und wenn ich jetzt bloß überlege, bei mir daheim zum Beispiel gibt es so eine Reihe von Obstbäumen, hat jemand neben der Straße gepflanzt. Die sind jetzt schon also mehrere Jahre so gut schön dick geworden. Und auf einmal ist mir aufgefallen, denke ich mir, was ist denn da passiert? Da ist jetzt auf einmal der Obstbaum unten ganz weiß. Mhm. Bin ich hingekommen, da fällt ja so in 30 cm Länge rundherum die ganze Rinde. Mhm. Dass jetzt da der, wo die Obstbaum pflanzt hat, nicht drüber gefreut ist, können sogar Sie als Biber-Fan nachvollziehen, oder?
Also da brauchen wir nicht drüber reden. Also dass natürlich nicht jeder so Biber-affin ist wie mir, das ist schon klar. Es gibt
und dass es halt einfach auch Probleme gibt.
Ja, und dass es Probleme gibt und natürlich, dass es auch Fälle gibt, wo man mal ein bisschen was machen muss, das ist uns völlig logisch. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Aber es gibt da doch ein paar relativ einfache Möglichkeiten. Also wir haben natürlich in Bayern da unser Biber-Manager. Das heißt im Endeffekt, Sie können sich da an das zuständige unter die Naturschutzbehörde zum Beispiel wenden und da mal nachfragen.
Also wenn man der Obstbaum
kehrt. Wenn Sie da jetzt vielleicht ein Problem haben und im Prinzip beim Bibermanagement ist es so, es geht erst einmal um Aufklärung, also dass man die Leute halt da, sage ich mal, ein paar Informationen zukommen lässt. Dann um Prävention, das ist in dem Fall zum Beispiel Schadensverhütung.
Ja, das sind ja nur 15 Baum da gestanden.
Ja, das
also
sehen wir
schon. Also immer noch, muss man sagen.
Ja, ja. Und dann natürlich als dritte Möglichkeit, wenn wirklich alle Strick reißen oder es ist ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko, da gibt es auch Biberentnahmen, wobei wir da vielleicht später nochmal drauf kommen, da läuft ganz viel aus dem Ruder. Aber unterm Strich ist es so, wenn Sie zum Beispiel da irgendwo ein paar Bäume haben, die wo schützenswert haben, da brauchen wir nicht drüber reden oder so einen Obstgarten oder wie auch immer. Mhm. Da gibt es ein paar einfache Mittel, wenn Sie kriegen wahrscheinlich sogar, wenn Sie irgendwo bei der Gemeinde oder bei der Unternaturschutzbehörde anrufen, die Drahthosen gestellt. Wenn Sie vielleicht ganz viel Glück haben, dann montiert es einer. Ja, das ist wie so Hosendraht, der um den Baum rumgemacht wird. Mhm. Ganz wichtig an der Stelle ist, der muss gegen das Hochschirm gesichert werden. Ich sehe das also regelmäßig, dass man da nur die Drahthosen rummacht. Aber wenn es der Biber nach oben schirmen kann, bringt die ganze Drahthosen natürlich nichts, weil so blöd ist er ja nicht. Dann gibt es so Anstrichmittel, das heißt, da ist ein Quarzsand dann drin und das schmeckt bitter und dann hat er, sage ich mal, Storndl zwischen die Zähne, das mag er gar nicht. Und wenn es halt eine größere Flächen ist, dann bieten sie da halt also so kleine Weidezäune an, die halt in der Höhe von 30, 40 cm aufgespannt werden. Und wenn halt der Biber da rausgeht, das batscht aus und kommt da gegen den Weidezaun, dann macht das natürlich schon mal Aua, das merkt er sehr schnell. Mhm. Und dann geht er da halt auch nicht mehr so schnell hin. Also da gibt es schon Möglichkeiten, wie man relativ einfach so einen Schaden verhindern kann. Ja.
Also relativ, also man ist
ja.
Freilich muss man was machen, es geht nicht mit Augenzwinkern, sondern man muss schon was machen.
Und wenn man
muss ich das dann, Sie haben gesagt, wenn ich Glück habe, kriege ich die Drahthosen sogar gestohlen von der Naturschutzbehörde?
Ja, also einfach oder für Telefonhörer in die Hand nehmen, das ist der Minimalaufwand.
Aber man muss auch erstmal wissen, wo man sich hinwenden muss.
Ja, dann zuständig ist eigentlich immer die untere Naturschutzbehörde. Ja, also oder je nachdem, also in Rosenheim haben wir eine für die Stadt und eine für den Landkreis, da muss man halt schauen, wie das bei einer da dann lokal organisiert ist.
Genau. Und jetzt beklagen auch viele Landwirte, dass es natürlich auf landwirtschaftlich genutzten Flächen Probleme gibt, weil zum Beispiel der Biber einen Damm anlegt und dann wird das alles überschwemmt, was eigentlich der Landwirt sehr trocken haben will.
Ja, also da kann man auch in Teilen verstehen, aber da gibt es natürlich dann schon Möglichkeiten, wenn man da, sage ich mal, einen Kompromiss findet, also für den Landwirt und für den Biber. Also in so Fällen wird dann gelegentlich wirklich eine Drainagereinleitung in den Damm. Das heißt, unterm Strich, man versucht, den Wasserpegel auf einer gewissen Höhe zu halten, der so niedrig ist, dass es nicht überläuft. Und dann ist einerseits dem Biberkäufer und andererseits natürlich dem Landwirt.
Also sie bauen Dämme?
Ja, sie bauen Dämme natürlich. Warum machen sie das überhaupt? Das ist vielleicht vorher ganz Bahal. Dann baut er sich seinen Damm, staut das auf und damit hat er sich quasi sein eigenes Gewässer geschaffen. Mhm. Und damit hat er seinen eigenen Lebensraum. Und das macht er halt, weil er so schei ist und weil er halt bei geringster Gefahr kann er dann sofort wegtauchen und wegschwimmen. Mhm. Oder er kann auch seine Astel besser wegtransportieren oder kann neue Nahrungsräume erschließen. Und genau diese Biberteiche, sagen wir mal, das ist ja der Grund, warum das halt der Biber so geschützt ist, weil halt da hunderte von Tier- und Pflanzenarten, die vom Aussterben bedroht haben, einen Lebensraum finden. Also es geht
zum
beim
Kleinstgewässer, ja, sagen
also
es dann, gell?
Wenn Sie da mal in so einem Biberteich haben, werden Sie feststellen, da gibt es viel mehr zum Beobachten, als es da vorher gegeben hat. Und genau aus dem Grund haben Biber so geschützt. Also nicht nur wegen dem Biber, sondern auch vielleicht wegen dem Schwarzstorch, wegen dem Eisvogel. Wegen die Fledermäuse, wegen die Vögel, wegen die Insekten, die da auf einmal wieder da sind. Und deswegen haben die Biber so geschützt. Das muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten.
Mhm. Ja. Also wenn man in der Nähe ein Biberrevier hat, dann kann das ja manchmal dann auch zum Spazierengehen interessanter sein wie woanders, weil man mehr
sieht. Ich sage es ganz ehrlich, also in Wassernähe gibt es ja immer was zum Beobachten über das ganze Jahr. Und es wird einer, auch wenn sie gar keinen Biber sehen, sondern sie einfach mal irgendwo da hinhockern und mal die Seele ein bisschen baumeln lassen und mal das Sinne ein bisschen schärfen, mal schauen, was da so sehen an Bewegung und hören und wahrnehmen. Da gibt es immer was zum Sehen, ob das irgendwelche Vogel haben, ob da eine Fledermaus vorbeifliegt, ob das irgendwelche tollen Libellen vielleicht haben oder ob der Frosch oder die Kröten auf einmal wieder da ist, eine Ringelnatter vorbeischwänzelt. Oder so kleine Mais, da haben immer Mais unterwegs, so Spitzmaus oder irgendwas, das wird nie langweilig. Ganz ehrlich, aber man muss halt ein bisschen die Ruhe finden.
Genau, das ist das, was viele von uns, nehme ich mich selber gar nicht aus, zunehmend schwerer fällt, tatsächlich. Ja. Weil wir ja so unter Hochspannung sind die ganze Zeit, dass wenn wir mal Zeit haben, dass wir uns hinhocken, dass wir es gar nicht aushalten.
Ja, das
da muss man gleich das Handy raus.
Für viel ist das dann schon eine Belastung, schon fast, weil es auf einmal so stark ist.
Ja, es ist wirklich eine geistige Übung, dass man das mal wieder fertig bringt, dass man einfach mal nichts macht.
Und nichts. Das ist der erholsame Teil.
Jetzt der letzte Punkt, was ich schon einmal ansprechen wollte, ist bei dem, wo es Probleme geben kann mit Biber, wie ist es bei Hochwasserschutz? Können die auch Dämme aushöhlen?
Naja, da haben wir ja kürzlich durch das Problem oder das Beispiel gehabt in Ostdeutschland, also ehemaligen Osten drum, also an der Oder entlang. Also es ist natürlich so, da ist, also im Prinzip hat gräbt ein Biber, wenn das ein Fließgewässer ist, normalerweise in die Uferböschung rein und hat eine Halbburg oder Erdburg, das sieht man von außen nicht. Und selten hat er die klassische Biberburg, das ist dieser große Asthaufen, den wo man immer erwartet von einem Biber.
Die, das man ist
aber die seltenste Behausung bei uns. Jetzt ist es natürlich so, also die meisten Dämme bei uns sind eigentlich schon grabungssicher. Das heißt, da sind Drahtmatten drin und da kennen die gar nicht mehr krumm. Und was man sich überhaupt nicht so vorstellen darf, wie es heute also leider dargestellt worden ist, also die Biber sitzen eigentlich ein Hochwasser aus. Und zwar, das heißt im Endeffekt, der Wasserpegel steigt. Und das ist nicht so, dass der dann krampfhaft versucht, alle halbe Meter da eine neue Biberröhre, eine zum Graben. Und dann feststellt, oh, das Wasser ist wieder gestiegen, jetzt mache ich das wieder einen nächsten halben Meter her. Sondern im Endeffekt, die kennen das Gebiet und dann warten die irgendwo auf eine Erhöhung unter freiem Himmel im Wald und setzen das aus, bis der Wasserpegel wieder fällt. Das heißt hier, dass man versucht, das so darzustellen und sagt, ja, der grabt die ganze Zeit, weil der Hochwasser kommt. Das ist wirklich falsch an der Stelle. Und da muss man also auch im Hinterkopf behalten, dass Biber dieses Verhalten nicht haben. Deswegen gibt es zum Beispiel an der Oder drum so Hochwasserhügel, wo man bewusst angelegt hat, wo sie auch andere Tiere bei Hochwasser zuziehen können, damit die nicht das auffahren, ob das jetzt ein Reh ist oder Wildsau ist oder was auch immer oder Marder.
Und das haben wir im letzten Sommer haben wir da wirklich darüber berichtet, auch, dass gerade im Schwäbischen, dass da ganz viele Wildtiere einfach in dem Hochwasser nicht davon gekommen sind.
Die sind da so voll. Und man muss halt dann auch wissen an der Stelle, dass halt auch, ich stelle das jetzt mal so in den Raum, also mit so einer Abschlussgenehmigung, die da präventiv läuft, da wird halt wahnsinnig viel Missbrauch getrieben. Und ich kann ja nur sagen, wenn man die Abschussreihenfolge nicht einhält, also sprich, ich sage jetzt mal, zuerst die Jungen und dann die Alten, und das ist quasi nicht so einzuhalten, weil man ja zum Beispiel die Größe schon gar nicht zuordnen kann oder die Leute die Übung nicht haben, dann ist es für die Jungen, wenn die überbleiben oder vielleicht nicht. Das ist das sichere Todesurteil. Und zwar nicht nur, weil die verhungern oder verdursten, sondern weil die halt auch nicht die Kiefer sind nicht stark genug und die können dann im Winter verhungern und sie können ihr Revier nicht verteidigen. Und noch viel schlimmer ist, und das ist überhaupt nicht vertretbar, wenn Abschussgenehmigungen in Fischotterrevieren erteilt werden. Weil, auch wenn einer das vielleicht jemand erzählt, der pinnt einer dann ein bisschen am Bären auf, die haben auf diese Distanzen unter diesen Lichtverhältnissen nicht zu unterscheiden. Auch nicht mit dieser Technik, mit Nachtsichttechnik. Und dann ist das schon vorprogrammiert, dass da auch Fischotter erlegt werden. Und das geht gar nicht.
Also das müssen wir leider so auch festhalten. Immer wenn Menschen und Wildtiere im gleichen Ding unterschiedliche Interessen haben, wird es Konflikte geben, ist da auch so. Und dann muss man einfach schauen, dass man es möglichst so lösen kann, dass für beide einigermaßen verträglich ist. Und was ich gut finde, ist, wenn man Leute hat, die sich wirklich sehr gut auskennen mit den Lebensgewohnheiten von den Viechern. Weil dann kann man am ehesten was machen. Es sind ja oft schon Wilderer dann zu Wildhütern geworden, weil sie die am besten auskennt haben mit den Viechern.
Vielleicht nur ein Punkt an der Stelle. Es ist natürlich so, wenn der Mensch jetzt da eingreift und meistens, wenn eine Abschussgenehmigung erteilt wird, dann ist das ein Totalabschuss. Das heißt, alles, was da irgendwo rumschwimmt, wird dann erschossen. Da müssen Sie halt an der Stelle auch wissen, dass die Population danach wieder steigt. Da ist ein Revier frei geworden. Dann kommt ein anderer Biber oder ein junger Biber oder eine andere Biberfamilie, die werden das Gebiet, dieses freie Revier wieder besiedeln. Und damit haben alle natürlichen Populationsregelungsmechanismen, die es beim Biber gibt, außer Kraft gesetzt worden.
Auf dann, die kommen wir, glaube ich, in der nächsten Stunde noch, weil sie ja jetzt ihr Biberfamilie und ihr Biberrevier, muss man direkt sagen, weil es sind ja nicht immer die gleichen Familienmitglieder, seit 20 Jahren kennen. Und da haben sie ja auch schon mitgekriegt, wann es viel Junge gibt, wann es wenig Junge gibt. Und da darf ich dann wirklich noch die 11 Uhr Nachrichten mit einer zwei gerne noch mal reden. Mit Bettina und Christian Kutschreiter, unsere Biber-Experten, die Biber aus eigener Anschauung und Erleben seit über 20 Jahren kennen.
BR Heimat, habe die Ehre.
Noch bis 12 mit der Edith Schowalter am Mikrofon und meine Gäste sind die beiden Biber-Experten Bettina und Christian Kutschenreiter aus dem oberbayerischen Inntal. Die zwei, die verfolgen seit über 20 Jahren in ihrer Freizeit das Leben von einer Biberfamilie und zwar aus allernächster Nähe. Die brauchen kein Fernglasel, die hocken sie einfach hin und die Biber kommen und lassen sie von einer beobachten, weil sie jetzt auch mitgekriegt haben, naja, die zwei, die gingen eigentlich, die kann man lassen. Und in der ersten Stunde haben wir schon gehört, dass jeder Biber ganz einen eigenen Charakter hat. Und natürlich haben wir ein bisschen über die Ernährung schon geredet, dass die rein pflanzlich sich ernähren. Und gleich geht es darum, dass die eine überraschende Eigenschaft mit den Fischen gemeinsam haben. Wir ratschen über die Biberheit und das haben viele von uns ja schon gehört, dass die ausgerottet waren in Bayern vollständig. Aber bevor es das passiert ist im 19. Jahrhundert, da hat man es ja wegen ihren wertvollen Pelze erst einmal gehabt. Frau Kutschenreiter, was ist denn das Besondere an so einem Biberpelz?
Also der Biberpelz ist extrem dicht und hält natürlich extrem warm. Ich meine, der Biber ist die ganze Zeit im Wasser, der muss es ja schön warm haben. Und da gibt es halt diese oberen Grannenhaare, das ist das bisschen festere Fell und längere Fell. Und dann gibt es eine ganz, ganz feine Biberwolle, das ist das Unterfell, die Unterhaare. Und so ein Biber hat auf einem Quadratzentimeter mehr Fell, als wir Haare am Kopf haben.
Was? Mehr? Also mehr Einzelhaare praktisch auf einem Zentimeter?
Auf einem Zentimeter.
Wie auf der ganzen Fläche?
Genau.
Also Sie haben ja beide viele Haare. Entschuldigung, ich habe kurz weiter.
Auf der Bauchunterseite haben die bis zu 23.000 Haare pro Quadratzentimeter. Also das ist so super fein, das spürt man gar nicht, die Unterwolle. Und das ist halt mehr, als wie der Mensch Haare auf dem Kopf hat.
Das haben Sie schon beim lebendigen Biber anlangen dürfen, gell?
Ja, klar, wir streichen die ja. Und Wahnsinn. Wenn Sie die mal putzen mit der Putzkrone, dann werden sie ein bisschen von ihrer feinen Unterwolle dann natürlich rauskratzen. Und dann ist das wie so, das ist dann wie so ein kleiner Teppich, Anführungszeichen, so groß wie der Briefmarkerl, aus den ultra feinen Biber haben. Und das spürt man gar nicht, wenn man das so klang, so fein ist das.
Und der Grund ist, dass die ja schwimmen müssen, ohne dass die Haut nass wird, oder?
Genau.
Also ein wasserdichtes Fell haben die.
Ja.
Und es gibt ja mehrere, also viele Besonderheiten bei Biber. Da gibt es das komische Wort Bibergeil, was jeder schon gehört hat. Also ist jetzt nichts Anstößiges. Was ist das, Frau Kutschenreiter?
Ja, im Endeffekt ist es Flüssigkeit, mit der markieren sie ihr Revier. damit sie im Endeffekt auch unterscheiden können, okay, ist das jetzt ein Fremder im Revier, das ist mein Revier, ist das ein Clanmitglied, ist das ein Familienmitglied. Das ist halt ihr Duftstoff einfach.
Und das ist so ein Drüsensekret?
Das ist ein Drüsensekret,
genau. Haben wir ja viele Tiere mit dem, ja eben, am Anfang haben sie ja schon gesagt, dass der Geruchssinn der wichtigste ist.
Genau, und so halten sie das auseinander, wer kehrt zu unserer Familie und wer nicht.
Mhm. Und jetzt heißt ja immer, dass in den Klöster haben sie auch in der Fastenzeit einen Biber gegessen, weil sie gesagt haben, ja, das ist ja mehr oder weniger Fisch.
Ja, er schwimmt im Wasser, er hat eine Kelle, die ein bisschen ausschaut wie Fischschuppen, ist aber also nicht schuppig. Kann man leicht als Fisch deklarieren.
Wenn man unbedingt
wenn man möchte. Unbedingt
also für alle, die in der ersten Stunde nicht zugehört haben, Kelle, sagt man zu diesem platten Biberschwanz,
genau.
Der ja nicht behaart ist.
Nein.
Da sind ja keine Haare drauf.
Fühlt sich so ein bisschen lederartig an und schaut, wie gesagt, das Muster schaut schon ein bisschen wie Fischschuppen aus.
Mit viel gutem Willen.
Mit viel gutem Willen.
Kommen wir da hinkommen. Aber interessanterweise in Ihrem Buch Gestatten Biber habe ich gelesen, es gibt doch eine Eigenschaft, die der Biber unerwarteterweise mit den Fischen gemeinsam hat.
Ja, sie wachsen ihr Leben lang. Also natürlich am Anfang sehr schnell und dann immer langsamer. Aber sie wachsen ihr Leben lang.
So wie unsere heimischen
die
Fische
heimischen
auch.
Fische.
Wir haben heute in der Naturnotiz nämlich im Heimatspiegel gehört, dass die Fische eben deshalb so riesig werden, weil sie ihr Leben lang nichts wachsen aufhören und manche eine erstaunlich lange Lebenserwartung von bis zu 80 Jahren haben.
Ja.
Und dann kommen solche Monster zusammen. Und was hat denn der Biber für eine natürliche Lebenserwartung?
Ja, also in freier Wildbahn sagt man, wenn es gut geht, um die 15 Jahre. Man muss aber dazu sagen, dass er gerade beim Revierkampf oder wenn die jungen Biber Reviere suchen, dann ist die Sterblichkeit extrem hoch, weil die einfach an die Bissverletzungen von anderen Bibern sterben.
Also diese Messer,
diese messerscharfen Zähne werden wirklich bei den Kämpfen auch als Waffen dann eingesetzt. Also erst versuchen sie nur, sich gegenseitig zur Seite zu schieben. Wenn einer aufgibt, ist super. Wenn nicht, dann wird geboxt und getaucht. Wenn es dann immer noch nicht so weit ist, dann setzen sie wirklich die Zähne ein. Und es gibt böse, sehr böse Bissverletzungen bei den Tieren und die entzünden sich fast immer und daran sterben dann mal annähernd 50% von den Jungbibern, die auf Reviersuche sind.
Wow, und sind Sie da auch schon Augenzeugen geworden von solchen Kämpfen?
Ja.
Ja, wir haben das schon mal mitgekriegt. Ist natürlich so, dass auch kleine Biber da mal so ein bisschen rangeln oder spulen und das ist ganz nett und spulen Fangste und Jungse. Und dann bei den Zweijährigen, also bei den Elterngeschwistern, ist es dann so, dass die sich da mal, so, es schaut aus wie so Ringen, wie so ein Ringkampf, muss man sagen, schirmen sie da mal ein bisschen durch die Gegend. Und irgendwann waren wir der Meinung, okay, die üben gerade mal wieder. Und dann haben wir eigentlich festgestellt, oh, das war jetzt ein Eindringling, also sprich ein zweijähriger Biber, der selber auf Reviersuche war, den unsere Biber dann erwischt haben quasi. Und und dann war das so ein Ringkampf und dann haben sie den Kameraden bissen und den haben wir dann später in so einem Entwässerungsgraben gesehen auf der Wiesen oder zwischen die Wiesen. Und die haben ihm von der rechten Vorderpfoten haben sie ihm da oben die Sehne durchbissen. Dann hat er seine Vorderpfoten nicht mehr hernehmen können, was natürlich für so einen Biber ein wahnsinniges Handicap ist, weil er ja nicht mehr graben kann, weil er seine Hände ja braucht, damit er fressen kann und rausgraben kann am Ufer. Und dann hat sich der da zurückgezogen, hat wirklich einen sehr schlechten Eindruck gemacht an der Stelle. Aber er hat es dann geschafft und er hat es überlebt und war dann doch noch Happy End bei dem Kameraden. Doch wundersame Weise hat er den Weg in die Pfalzen dann gefunden.
Und
hat eine Familie
gegründet.
Ja,
man weiß ja nicht, was man diese wünschen soll. Also eigentlich sollte man ja gar nichts wünschen, man sollte einfach nur neutral beobachten.
Also im Endeffekt, das ist ja das, wo man sagt, man hört ja immer wieder, Biber hat keine natürlichen Feinde oder sowas. Das stimmt so in dem Ausmaß nicht, weil der größte Feind des Bibers ist der Biber selber. Und das ist das, was man eigentlich nie normalerweise hört oder was nie erzählt wird. Das hängt einfach damit zusammen, dass ungefähr 2/3 die ersten 2 Jahre nicht überleben. Also von den jungen Biber, also ein Teil ertrinkt, weil die wochenlang nicht aus dem Bau rauskommen, wenn ein Hochwasser kommt und es ist ein Fließgewässer. Und ein sehr ganz erheblicher Teil kommt wirklich dann bei den Revierkämpfen ums Leben. Das heißt, der, so wie ich es gerade geschildert habe, der muss andere Reviere durchqueren, in der Hoffnung, dass er dann eins findet, wo er selber leben kann, wo es noch nicht besetzt und besiedelt ist. Und wenn den halt die anderen Bibern erwischen, dann verstehen die da keinen Spaß, weil da geht es ums nackte Überleben.
Und wenn jetzt ein Fremder kommt und der kann ja auch mal als Sieger, muss ja auch mal als Sieger hervorgehen, müsste dann die ganze Familie natürlich weg, oder wie geht denn das
dann? Also es ist natürlich so, darum haben die ja so einen Familienzusammenhalt, weil die helfen dann schon zusammen. Mhm. Also das ist natürlich erstmal die Alten, die wohnen natürlich groß und stark haben, die versuchen das zum Regeln. Die Zweijährigen versuchen dann auch ein zum Greifen, also die sind aber meistens noch gar nicht so groß, aber die Kleinen haben natürlich gar keine Chance. Also die schauen, dass sie sich da vom Acker machen und dauern weg und verstecken sie, weil natürlich der Biber, der da eindringt, ist viel größer und stärker wie so ein kleiner Biber, der hat da keine Chance. Also drum ist dieser
Aber wie gelingt es dann überhaupt jemals, dass einer ein neues Revier findet?
Meistens ist es dann so, mein Gott, nein, so wie ich es vorher geschildert habe, es wäre halt der Abschuss. Dann gibt es halt welche, die versuchen halt auch immer die Reviergrenzen zum Verschirm. Also es ist ja nicht so, dass man
wohin geht, was nicht so super attraktiv ist.
Ist zwar aber nicht ganz toll, aber dann macht er halt sich selber so einen Biberteich, in dem er so ein Bachel aufstaut und natürlich in dem es versuchen, die Grenzen zum Verschirmen.
So ein bisschen zum anderen, aber jetzt nicht gerade die ganze Dinge übernehmen.
Da muss man halt auch noch eins dazu sagen, durch den ganzen Stress auf hier die Weiber, wenn es an die Reviergrenzen immer so Streitigkeiten gibt, dann haben die so viel Stress, dass die fast keine Jungen mehr kriegen oder gar keine mehr. Das ist diese Populationsdynamik, die da greift.
Also ist so ein natürlicher Geburtenrückgang.
Das geht von allein. Das geht wirklich von allein. Aber da muss man halt das auch zulassen, dass diese Mechanismen greifen.
Gestatten Biber, so heißt das Buch von meinen heutigen beiden Studiogäste, Christian und Bettina Kutschenreiter. Die sind zwei nicht nur Biber-Fans, sondern wirklich Biber-Experten, die seit über 20 Jahren in ihrer Freizeit ein bestimmtes Biberrevier beobachten und da einen nächsten Kontakt mit den Biber selber haben. Und Herr Kutschenreiter, vorher haben Sie es kurz angesprochen, in dieser Zeit haben Sie wirklich auch große Populationsschwankungen mitgekriegt.
Ja, das ist natürlich so, dass das jetzt, man hört ja oft immer exponentiell vermehren sie sich oder so stimmt das einfach nicht, muss man sagen. Also wir haben natürlich, da gibt es Schicksalsschläge in so einer Familie. Das heißt zum Beispiel, das Muttertier verstirbt zum Beispiel, ja, oder sie haben ganz massive Revierkämpfe, dann stirbt zum Beispiel mal der Vater. Wir haben das alles schon gehabt, also die haben zum Teil so üble Bissverletzungen. Das will ich jetzt da gar nicht näher beschreiben, weil sonst muss jemand nur aufs Klo gehen. Aber die kennen da kein Pardon und dann passiert es halt einfach, dass mal ein Elternteil wegstirbt. Der sucht sich dann natürlich erstmal wieder einen neuen Partner oder Partnerin. Das passiert ja auch nicht von jetzt auf gleich. Also die leben monogam, so lange bis vielleicht jetzt, sage ich mal, das Mandel oder das Weiberl stirbt, dann suchen sie sich natürlich jemand Neues. Dann haben die natürlich gerade am Anfang, wo wir angefangen haben, waren also die Biberreviere noch nicht so eng besetzt wie jetzt. Dann haben die noch mehrere Junge gehabt. Also der größte Wurf, wo wir jemals gehabt haben, waren noch mal 5 Junge. Die haben wir also nie auf ein Foto gebracht. Das war wirklich wahnsinnig spaßig, muss ich ehrlich sagen, weil das wie ein Flohzirkus ist und jeder hat einen anderen Charakter. Und der eine geht gar nicht her und der andere ist saufrech. Anders kann man es einfach nicht sagen. Und das macht wirklich viel Spaß. Wir haben aber gerade in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass wenn der Revierdruck stärker wird, also die anderen Reviere außenrum, die vom Biber besetzt werden können, schon besetzt haben und da leben schon welche, dann gibt es also so viel, sage ich mal, Stress an den Reviergrenzen, dass das Weiberl gar keine Jungen mehr kriegt. Das ist also so eine natürliche.
Bei Stress die Fruchtbarkeit senkt.
Genau, das ist also die natürliche Verhütung, sage ich mal. Mhm. Wenn genügend Biber außenrum schon leben und der Revierdruck groß ist und sie viel Stress haben mit anderen Biber, dann reproduzieren sie die überhaupt nicht. Mhm. Wir haben aber auch schon den Fall gehabt, was Tina vorher mal schon angesprochen hat, dass dann vielleicht, sage jetzt mal, ein zweijähriges Weibchen, das Revier nicht verlassen muss, länger bleiben darf und sogar der Fall der Erbfolge eintritt. Mhm. Also sprich, wir haben schon den Fall gehabt und das ist noch nie vorher dokumentiert worden, sogar schon zweimal, dass quasi die Tochter von der Mutter bleiben darf, sich aber dann selber reproduziert und selber Junge hat. Das heißt, da hat ihre Mutter Junge und die Tochter Junge. Ah. Und dann sitzt auf einmal die Oma neben die Enkel und die vertragen sie. Also dann haben wir mal ein Jahr gehabt, da waren es nein.
Darf ich da nachfragen? Und wer ist denn dann der Vater von dir?
Ja, das ist natürlich eine interessante Frage, aber da muss man eins dazu sagen, ich glaube nicht, dass das Inzucht ist. Erstens, weil wir die Probleme nicht gehabt haben und zweitens, man sagt ja immer, Biber leben monogam, aber gerade in den letzten Jahren haben wir festgestellt, dass also doch mehr Kuckucksbiberchen gibt, wie man so für möglich hält. Und auch der Nachbar oder die Nachbarin durchaus mal interessant ist. Da kann man schon mal nachschauen.
Also die Grundstruktur ist monogam.
Ist monogam, aber es gibt halt doch ein paar Ausreißer. Ja, genau, im wahren Leben halt auch.
Und aber es ist nicht so, dass dann der, beim Löwenrudel, sagt man das ja, dass dann der Rudelchef die anderen umbringt, damit er seine eigenen.
Nein, also in dem Fall zum Beispiel, wo dann das Weiberl gestorben ist und da ist ein jüngeres Weiberl nachgekommen, also sprich der Papa hat sich da eine neue Partnerin gesucht, da haben natürlich immer nur die Jungen aus dem Vorjahr da. Also,
ja gut, die tut ja der Vater beschützen,
das ist ja klar. Aber das Weiberl macht nichts. Das Weiberl macht ihnen nichts, weil die leben ja immer nur da. Jetzt kann man ja sagen zum Beispiel, das Weiberl hat jetzt ein Problem mit den Jungen von der anderen Mutti an dieser Stelle. Und dann muss man halt sagen, nein, die lässt die gewähren. Gut, es gibt mal eine Rangelei, das sind Stiefkinder, aber es ist jetzt nicht so, dass sie die gegenseitig dort abbeißen oder an den Tisch gingen. Also das ist dann schon Familie, auch wenn es vielleicht nicht so harmonisch ist, das ein oder andere Mal, aber das funktioniert und so läuft es. Und wir haben schon Fälle gehabt, wo wir gar keine Jungen haben. Also zum Beispiel jetzt Hochwasser oder der Revierdruck. Wir haben schon zwei oder dreimal keine Jungen gehabt in dem Jahr. Und das ist, sage ich mal, macht halt auch wenig Spaß, weil es gibt keine feste Struktur an der Stelle. Das heißt, die Alt muss jetzt nicht zeitig raus. Es macht jeder Drädel so ein bisschen vor sich hin. Und dann kommen die auch nicht so oft vorbei, weil die können ja so lange schlafen, wie es lustig kann. Und sie haben den Druck nicht. Also da ist dann keine Struktur dahinter. Ist für uns eigentlich relativ uninteressant dann, weil so das funktioniert nichts mehr so richtig. Ja, ja.
Also es ist ein bisschen eine Krise. Diese fast dann im Biberrevier.
Ja, für uns dann schon, also für uns definitiv. Mhm. Oder man muss natürlich auch sagen, wir haben schon Fälle gehabt, wo dann ein Gachs Hochwasser war und dann haben die Jungen das offen. Anders kann man es nicht sagen. Das hängt damit zusammen, dass die einen Auftrieb haben wie ein Korken, wenn die ersten vier bis fünf
Wochen. Ja, durch
die
Fälle,
die haben die, also ganz, die haben ja voll behaart und Augen offen und Ohren offen, alles offen. Mhm. Aber die haben so viel Auftrieb wie ein Korken, kommen durch diesen Siphon, also der Eingang vom Biberbau ist ja immer unter Wasser, können da nicht raus. Und wenn dann das Hochwasser kommt und das Weibchen hat das nicht im Griff, das kennen bloß ganz alte, erfahrene Weibchen und wenige, dass ihre Jungen retten, dann das saufen die auch im Bau. Und dann konnte es passieren, dass Junge da waren, aber sie haben es halt nicht geschafft. Und da ist die ganze Familie aufgelöst. Da ist so der Wurm drin, das ist eine Katastrophe. Mhm.
Ja. Also jetzt haben Sie ja in der ersten Stunde verzählt, im Mai rum kommen die Jungen normal auf die Welt. Ja. Wie lange dauert das, bis die so gut schwimmen können, dass die Hochwasser auch.
Also wenn es wirklich Hochwasser ist, da haben wir dann so im Juni, die bleiben so 4 bis 6 Wochen im Bau, vorher kommen sie nicht raus, außer die Mutter muss retten und schafft, dann haben wir das auch schon mal erlebt, dass da wirklich so einen ganz winzigen Biber auf ihre Vorderpfoten und hat ihn ein bisschen mit festgehalten mit ihren Zähnchen und hat ihn von A nach B transportiert und fiebt und
mit
jammert.
Mit den Pfoten?
Ja, also ganz nett. Also da,
also mit den Händen?
Mit den Händen, ja wirklich mit den Händen. Die trockt ihn dann auf die Hände von A nach B. Haben wir schon gehabt. Aber ansonsten, regulär kommen sie dann so im Juni meistens raus. Und wenn die natürlich die ersten Bomber heraus waren, und dann haben die natürlich nicht mehr zum Bremsen, weil das ist natürlich spannend und aufregend. Und dann konnte die Alter nicht mehr zurückhalten. Das geht natürlich nicht mehr. Mhm. Und da wird es spaßig.
Jetzt meint man ja als Mensch oft, dass so Wildtiere, wenn die auf die Welt kommen, dass die wichtigsten Sachen, die sie brauchen für ihren Lebensraum, von Geburt auf Kindern. Aber je mehr man sich mit Tieren beschäftigt, desto mehr stellt man fest, das sind eigentlich die wenigsten, die alles schon kennen. Ja. Wie ist es bei den Biber?
Also die Biber, also gerade am Anfang, Taucher kennen sie noch nicht, müssen sie lernen. Das geht ja schon los, wenn sie dann nochmal rauskommen an der Stelle. Die Bremsen funktioniert nicht. Gleich, also es ist ja so, der kommt also da quasi dahergeschossen und möchte jetzt halt irgendwo vom Ufer, muss er natürlich irgendwo bremsen. Und wenn man das dann sieht, wie unbeholfen das die Hand, also es ist wirklich so, dass er dann so ein Beinchen so rausstrickt, wie so ein Fallschirm quasi und versucht da zum Bremsen. Oder die können nicht einmal gerade im Wasser liegen, weil es mit dem Balancieren nicht haut. Oder wenn sie mal rauskommen haben, dann ist das ein riesiger Kraftaufwand, wenn die Taucher wollen. Man sieht, dass die so richtig Mühe haben, dass das geht. Oder wenn sie sich das Fell putzen wollen, dann müssen sie ja irgendwie sie aufrecht hinhocken und wollen sie dann das Fell putzen. Und dann können sie das Gleichgewicht nicht halten. Dann fallen die natürlich wieder nach hinten um. Oder sie purzeln irgendwo die Uferböschung runter. Das ist wirklich ganz tollpatschig. Wir bei kleinen Viechern
halt.
Das ist super spaßig. Und alles wird angeknabbert und angebissen und untersucht und angeschnuffelt und überall mal. Und dann wird in den Finger zwickt und Schuhbandel und Hosen. Und es ist wahnsinnig nett, wenn man das halt wirklich auf einen halben Meter oder live erleben kann. Mhm. Unbeschreiblich.
Also ich stelle mir, was ich mir ganz schwierig vorstelle, ist, was Sie vorher gesagt haben, dass Sie da schon ganz wirklich blutige Revierkämpfe mitgekriegt haben. Ja. Aber Sie sind ja nur Beobachter.
Ja.
Sie sehen das, dass ein Fremder da ist und es kann ja einmal einer von Ihren, in Anführungszeichen, lieber verletzt werden.
Ja.
Wo ist für einer die Grenze, wo Sie sagen, nein, da mischen wir sie nicht ein, wir sind hier nur Gäste, wir sind nur zum Zuschauen oder wo man.
Also wenn die natürlich raffen, da kann man nicht einmischen. Ich sage es ehrlich, was wollen wir denn machen? Also ins Wasser reinhupfen und das regeln. Ich glaube, da schaue ich selber nicht mehr so gut aus danach. Das ist also kein
aber es tut einem ja weh, wenn man es
beobachtet. Viel schlimmer ist dann eigentlich, wenn man im Nachhinein dann mitkriegt, dass die eigenen Biber ganz üble Bissverletzungen haben.
Zum Beispiel.
Wir haben also da schon Fälle gehabt, die haben dann auch danach gestorben. Und das ist dann wirklich schwierig. Oder wir haben schon
aber Sie machen nichts
da. Nein, wir haben schon Biber mit Handicap gehabt. Also wir haben schon welche gehabt mit einer Zahnfehlstellung.
Was heißt
also zum Beispiel, Sie müssen sich vorstellen, das kann passieren. Normal die Zähne, die überlappen sich ja und schleifen sie dann ab, drum haben die so scharf. Und wenn jetzt dann durch eine Verletzung zum Beispiel die Zähne eine Fehlstellung haben, dann schleifen sie die ja gar nicht mehr ab. Das heißt, die wachsen
die
dann.
Ja.
Und da ist nichts zu machen. Also selbst wenn man da was machen möchte, dann hat man einem vielleicht für 14 Tage Käufer, wenn überhaupt. Aber danach hat er das Problem
also
halt wieder, weil die Zähne ja permanent,
Beobachter
sie
einfach
können da nichts machen an der Stelle.
Aber also ist eigentlich auch wieder hart. Gut, oder? Aber schwierig.
Es ist halt schon schwierig, wenn sie da so viele hunderte Stunden mit denen verbringen, dann haben sie da auch ein Problem. Gehört zum Natur dazu. Aber ich sage es ganz ehrlich, wir haben schon einen Fall gehabt, wo der Biber zu uns kommt, legt seinen Kopf auf den Schoß und stirbt.
Oh.
Also da braucht er es nur zum Sterben zu uns kommen, ein Zweijähriger. Und wenn sie halt da das mitkriegen, dann gibt es natürlich auch feuchte Augen. Also das ist jetzt halt nichts, wo man sich drüber freuen kann.
Ja, das ist klar. Aber das weiß jeder, der ein Herz für Tiere hat. Es geht auch mit Herzschmerz
einher. Ja, klar.
Man kann nicht die Freude allein haben.
Nein, das Mutter Natur, es sind halt doch wilde Tiere.
Es gehört immer beides dazu. Ja. Habe die Ehre, heute wieder mit einer Sendung für die Naturfreunde unter uns. Die beiden Biber-Experten Christian und Bettina Kutschenreiter sind bei uns. Und Sie interessieren sich für Biber. Wir haben vorhin von der Frau Kutschenreiter schon gehört, Sie ziehen auch Fledermäuse groß, sorgen dafür, dass die wieder in ihren natürlichen Lebensraum kommen. Frau Kutschenreiter, wenn Sie mal so überlegen, die Jahreszeiten durchgingen, zu waffener Zeit ist es am interessantesten für Erna, dass sie im Biberrevier draußen sind an ihrem Stammplatz.
Ja, also am interessantesten ist es eigentlich wirklich im Frühsommer. So Juni bis August, kann man sagen. Da ist einfach am meisten geboten und am meisten los bei den Tieren.
Und was tut sie da bei?
Also, ich meine, die Biber kommen ja nicht wirklich jeden Tag zu uns. Annähernd, aber ab und zu haben sie halt ein Besseres zu tun. Und dann sitzen wir halt auch da und schauen erst einmal ein bisschen Luftlöcher und dann raschelt es ganz leise neben uns und dann fängt man mal so ein bisschen zum Schauen an. Dann ist eine kleine Maus unterwegs. Ja, und dann sucht man mal ein bisschen so vom Sitzplatz aus, wo die denn so hinläuft. Und dann habe ich ein kleines Mausnest gesehen. Ein Zwergmausnest. Die bauen das ja ganz schön in ihre Grashalm rein. Und ein schönes Kugelnest. Und da ist die Zwergmaus immer eine ausgemarschiert.
Also Sie müssen eine wahnsinnige Artenkenntnis haben, dass es gibt ja viele verschiedene Mäusearten, die meisten sagen, ich habe eine Maus gesehen und damit lachen.
Ja, okay, Zwergmaus ist allein an der Größe schon, sie ist extrem klein.
Wie klar?
Ja, wie klar.
Das sieht jetzt der Hörer natürlich nicht.
Ich überlege gerade, so 3 Gramm ungefähr. Also ja, und das Besondere bei der Zwergmaus ist das Nest. Und deswegen kann man es halt dann auch wirklich zuordnen, sofort, dass das eine Zwergmaus war.
Also Sie haben erst das Nest erkannt, bevor es dann die
Maus erkannt ich gewusst habe, dass die Maus eine Zwergmaus ist.
Verstehe. Ja.
Genau. Und, besonders,
was haben Sie da beobachten können mit der?
Die ist dann irgendwann umgezogen. Und die hat aber kleine Mais gehabt, also junge Zwergmais. Und die sind wirklich, also Schwanzerl ans Schwanzerl, ist die dann mit ihren Kleinen umgezogen.
Ach mei.
Ja,
also sie erleben so richtige, richtige Geschichten, erleben
ja.
sie da, gell?
Ja, genau.
Und haben Sie ein Lieblingstier, wo Sie es ja mal, also Fischotter haben Sie vorhin schon gesagt, dass es besonders aufregend ist, wenn Sie ihn sehen?
Ja, was sehr toll zum Beobachten für mich jetzt oder für uns ist, sind auch die Orchkatzel, die unterwegs sind. Mhm. Also weil die sind immer irgendwie um uns rum und da gibt es immer was zum Sehen, wenn es von einem Busch zum nächsten hupfen. Am Anfang haben sie uns immer schrecklich geschimpft, weil wir da gesessen sind.
Die also keckern grad, dann so.
Ja.
Ja, das kenne ich auch. Was denn du da?
Ja, genau. Gerade wenn wir mal die Biber nicht da sind, dann ist das ja nicht ganz so sicher. Ja, und da einmal ist so ein armes Orchkatzel im Wasser gelandet. Da hat sie sich ein bisschen verschätzt und ist halt bei ihrem Sprung über das Wasser doch eher im Wasser gelandet. Und die ist so arm, wie es raus ist, pudelnass. Also da bäumt es einem schon richtig.
Mhm. Aber die Kinder gut schwimmen wahrscheinlich.
Ja, oder? Die können einwandfrei schwimmen.
Also muss man nicht
auch
Angst
nichts
haben.
Passiert. Nein, die hat sich dann geschüttelt und auf den Baum rauf und es hat sich erst einmal putzt. Aber das sind halt so Erlebnisse, die man da sieht.
Mhm. Und Sie dürfen ja auch beide fotografieren, gell? Sie, glaube ich, waren die erste Fotografin in der Familie. Sie haben es angefangen.
Ich habe es angefangen,
Jetzt, wenn man nachtaktive Tiere fotografieren will, die stellen mir jetzt schon eine große Herausforderung vor.
Ja, also jetzt bei den Biber, sie sind ja dämmerungs- und nachtaktiv. Mhm. Und wir haben das Glück, dass unsere Biberfamilie eigentlich relativ frühzeitig rauskommt. Also im Sommer ist es eigentlich wirklich hell noch. Und im Winter ist es sehr unterschiedlich. Also jetzt ist zum Fotografieren geht es gar nicht, weil sie sind vor 7, 8 sind sie nicht da. Und da ist ja stockfinster. Und wenn Schnee liegt, ist es aber anders. Da gehen sie auch früher raus. Zum einen, weil sie einen Spaß haben. Und der Schnee selber macht es halt hell. Und dadurch hat man dann, wenn ein bisschen der Mond scheint, schon die Möglichkeiten, es trotzdem zum Fotografieren.
Also es hat ja Ihr Buch, was Sie miteinander geschrieben haben, hat ja auch einen Bildteil in der Mitte mit vielen Fotos. Da sind ja auch Fotos dabei, wo wirklich der Biber einen ganzen Schneehaum auf.
Ja. Ja, der Schnee bleibt halt gut pappen, wenn der Biber nass aus dem Wasser rauskommt und in den Schnee rein, wenn viel Schnee ist, dann bleibt der Schnee einfach im Fell pappen.
Und das ist vielleicht jetzt auch eine gute Gelegenheit, dass wir auf unsere eigene Internetseite hinweisen, www.br-heimat.de. Da haben wir nämlich eine Bildergalerie mit Ihren schönsten Biberfotos, die Sie in letzter Zeit gemacht haben. Machen Sie uns ein bisschen Appetit drauf, was wir da alles sehen können in dieser Bildergalerie.
Oh, ich bin mir gar nicht ganz sicher, was alles drin ist, aber es ist, glaube ich, so im Morgenlicht, wenn ein Biber schwimmt, mit ganz tollen Farben. Es ist ein Beutel von meinem Mo, vom Christian, mit dem Biber im Wasser drin. Also wirklich schwimmend, Aug in Aug.
Wo Sie fotografieren. Sie haben auch da so ein spezielles Erlebnis gehabt, gell, wo Sie eigentlich fotografieren wollten und gar nicht gewusst haben, dass ein Biber jetzt gleich...
Ja, wir haben 2-3 Momente gehabt, wo uns der Schweiß auf der Stirn gestanden ist und das war einer bei mir. Und ich habe es vorher gesagt, wir haben viel Zeit zum Beobachten. Dann haben wir am Anfang eine Fledermaus gesenkt. Immer wenn die einen Falter gefangen hat, dann ist die am gleichen Baum, an der gleichen Stelle gelandet und hat den Falter dann gefressen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, das ist die Gelegenheit, da machen wir ein Fledermausfoto. Wer macht sowas schon? Eine ins Wasser, sage ich mal, bis auf die Unterhosen ausgezogen, Dreibeinstativ gewartet, Fledermaus kommt, habe mich da gefreut, meine ersten Fledermausfotos gemacht. Und irgendwann habe ich dann wen gesehen und habe mich dann umgedreht und habe dann das große Biberweiberl gesehen hinter mir. Und da war es ja schon finster, es war also fast finster im Juni, Juli. Und dann habe ich mich umgedreht, ein bisschen geredet mit ihr und dann ist die abgetaucht. Die Zeit vergeht, nichts passiert, Fledermaus kommt wieder, wunderbar, ein paar Fotos gemacht. Und wenn Sie sich mal die Hände, die Pfoten anschauen, die haben ja doch relativ lange Krallen. Mhm. Und stellen Sie sich vor, Sie stehen, du bist zur Brust im Wasser, im Finstern, in der Nähe vom Ufer, konzentrieren Sie da auf die kleine Fledermaus und auf einmal spüren Sie, wie die Vorderpfoten unterhalb meiner Kronjuwelen die Oberschenkel auseinanderdrucken und der Biber zwischen meine Oberschenkel durchschießt. Und ich kann nur sagen, ich habe einen Angstschrohr rauslassen. Wirklich anders kann ich nicht sagen, weil es hat ja keine Vorwarnung gegeben. Ich habe keinen Tropfen Blut mehr gegeben. Und dann ist der aber noch vor mir und also unterhalb vom Dreibeinstativ ist der noch auftaucht. Mhm. Dann habe ich natürlich gleich geschimpft, dann ist er wieder abgezogen. Aber der Hintergrund war völlig harmlos. Ich habe nicht gewusst, dass ich eigentlich vor dem Ausgang oder Eingang von einer Erdburg gestanden bin. Mhm. Und das heißt, ich habe eigentlich den Weg blockiert. Und das war ein kleiner Biber, der eigentlich nur nachschauen wollte, was ich da mache. aber ich bin halt wirklich zu Tode der Schrucke, also muss ich ehrlich sagen. Und da stellt es mir heute noch Tor auf, ich wünsche das keinem. Aber völlig harmlos im Nachhinein. Ich bin einfach nur im Weg gestanden.
Mhm. Aber also...
in Ordnung.
Ja, so genau wollte ich jetzt gar nicht nachfragen. Aber der Biber, muss man sagen, ist schon eigentlich ein Vertrauensbeweis, oder? Dass, der einfach,
ach, absolut.
Den kann also, ich auf Zeiten
schirmen. Wir haben da überhaupt gar keine Berührungsängste gegenseitig. Das ist, man passt sehr aneinander an. Also wenn jetzt er zum Beispiel im Wasser liegt und schnuffelt, dann weiß ich, es passt was nicht. Umgekehrt ist genauso. Wenn jetzt mir irgendwie 10 Sekunden ganz fest an der Stelle schauen, dann hört der sofort irgendwo, auch wenn er Astel hat, dann stockt der und dann weiß der, da stimmt was nicht, wenn wir irgendwo schauen. Das heißt, das passt,
schon spannend.
Es passt jeder auf den anderen auf und jeder hat das Verhalten vom anderen zu interpretieren gelernt. Das ist also wirklich mehr ein Team.
Ja, also ich bewundere einer beide da dermaßen, ein bisschen beneide ich einen, was ich zugebe. Aber es ist natürlich, Sie haben... Ihr halbes Leben da nicht kennt, gell? Ja. Das kriegt man nicht einfach so nebenher.
Das ist inzwischen 1 und 5 Stunden am Tag. Also wir arbeiten ja auch noch, so ist es ja auch nicht. Und die Mais machen wir auch nebenbei. Aber im Sommer ist es halt am interessantesten.
Wenn es Mais, sagen wir das Fledermais.
Fledermais, ja, muss ich fairerweise immer sagen, immer Mais statt Fledermais, ja. aber es ist halt jeden Tag anders. Es ist halt auch Gewohnheit. Es ist Erholung. Ich meine, wir haben beide einen Büroarbeitsjob und dann freuen wir uns eigentlich schon, wenn wir auf die Nacht rausfahren können. Wir wissen ja auch nicht, was kommt und jeden Tag ist was Neues zu erleben.
Es kann jeden Augenblick ganz was
Spannendes anders. Jeden Tag ist was anders.
Das und ist auch manchmal aber auch nicht.
Manchmal auch nicht, muss ich dazu sagen. Im Herbst sehen wir die Biber einmal 4 Wochen nicht.
Der Naturfilmer Jan Haft war kürzlich bei mir und der hat mir am besten der Satz gefallen, dann ist das passiert, was so oft passiert, wenn man auf Tiere wartet.
Ja.
Nichts. Heute geht es um die Biber. In Habe die Ehre, unsere größten heimischen Nagetiere. Und die waren ja Ende des 19. Jahrhunderts schon vollkommen ausgerottet in Bayern. Und dann haben wir es aber aktiv wieder eingesetzt in die 60er Jahre. Und zwar deswegen, weil man gesagt hat, die sind ja so gut für die Artenvielfalt eigentlich. Herr Kutschenreiter, können Sie uns das ein bisschen erklären, was an einem Biber gut ist für die allgemeine Artenvielfalt?
Also, der Biber ist wirklich der größte Natur- und Artenschützer, den wir haben. Das hängt also damit zusammen, dass halt er Lebensräume schafft, die es da halt vorher vielleicht so gar nicht gegeben hat, also so ein Biberteich. Und man muss wissen, dass also 2/3 aller Tier- und Pflanzenarten bei uns schon vom Aussterben bedroht haben. Also wird wirklich auch nur jeden Tag schlechter. Und viele dieser Tier- und Pflanzenarten, die haben halt jetzt in so einem Biberteich oder da, wo halt der Biber gerade wieder lebt und sich ausbreitet und landschaftsgestalterisch tätig wird, finden die erst überhaupt wieder einen Lebensraum.
Das heißt, also landschaftsgestalterisch tätig wäre, indem er einen Damm baut,
indem man einen Weiher anlegt, indem da vielleicht ein bisschen mehr Wildnis herrscht wie vorher und vielleicht, sage ich jetzt mal, Unordnung, Anführungszeichen. Mehr Totholz, indem wieder ein paar Bäume mehrere im Wasser liegen und so weiter und so fort. Und da profitieren halt wirklich hunderte Tier- und Pflanzenarten davon. Und genau aus dem Grund haben die Biber eigentlich so streng geschützt, weil es nicht nur um den Biber geht, sondern um alle anderen Tier- und Pflanzenarten.
Da hängt viel mit dran.
Also selbst wenn jetzt ein Baum vielleicht jetzt nicht vom Biber wirklich gefällt wird oder nicht umfällt und der dann tot ist, das ist ja allein schon ein eigenes Biotop, ein eigener Lebensraum für sich. Moose, Pflanzen, Specht kommt, Höhle wird reingebaut, der brut dann irgendein Vogel drin, da kommt dann eine Fledermaus, die wo da drin einmal wohnt und so weiter und so fort. Also das ist also wirklich ein wahnsinniges ein wahnsinniger Lebensraum, der von den Bibern geschaffen wird. Und natürlich profitieren jetzt da nicht nur irgendwelche Viecher und Pflanzen davon, sondern auch wir Menschen, wenn das viele gar nicht wahrhaben wollen. Zum Beispiel, wenn bei Hochwasserspitzen läuft das Hochwasser langsamer ab. Also es gibt dann weniger starke Hochwasserspitzen, weiter flussabwärts. Die Gewässer haben ja oft maßlos überdüngt bei uns. Die werden geklärt. Das ist ganz eine wichtige Funktion.
Warum werden sie geklärt?
Da wird im Endeffekt ist ja wahnsinnig viel Stickstoff meistens gelöst. Und da gibt es eine spezielle Stickstoffverbindung, die wo dann entsteht und die flockt dann quasi aus. Das heißt im Endeffekt.
Dadurch, das steht, oder?
Das steht, ja. Verstehe. Und im Endeffekt werden die Gewässer geklärt und wenn selbst sogar später mal ein Biber sein Revier aufgibt oder auch der Biberdamm vielleicht nicht mehr gepflegt wird, dann ist das mit die fruchtbarste Erden, die es überhaupt bei uns gibt. Mhm. Also ist es ehemaliger Biberteich.
Wobei wir eigentlich immer zu viel Nährstoffe überall haben. Gell?
Ja, ja. Jetzt muss man halt auch dazu sagen, die Biber machen das halt schon seit 15 Millionen Jahren bei uns. Ja. Also das ist ja Urbayer. Also das ist nicht so, dass das eine Tierart ist, die wo da gar nicht herkehrt, sondern die gibt es seit Millionen von Jahren. Und er macht auch.
Viel länger wie uns. Da muss man echt immer wieder dran erinnern. Wir mit unseren paar hunderttausend Jahren.
Da haben wir noch auf die Baum
drauf. Wir neigeschmeckten.
Ja, genau. und dann kommt halt nur dazu, dass die halt auch Klimaschutz betreiben. Natürlich machen die das nicht absichtlich, muss man fairerweise dazu sagen. Aber 40% aller Flächen bei uns waren einmal Hoch- oder Niedermoore, auch wenn da jetzt vielleicht ein Maisfeld draufsteht und man kennt das ja so gar nicht mehr. Und wenn die halt trockengelegt werden, dann zerfällt diese Torfschicht dann halt in CO2, Lachgas und Methan. Und wenn halt der Biber jetzt irgendwo am Biberteich anlegt, dann wird ja auch weiträumig das Grundwasser ein bisschen erhöht. Und wenn dann diese Schichten wieder vernässt werden, dann wird der Zerfall verhindert. Also im Endeffekt, wir profitieren wirklich jeder direkt oder indirekt von den Biber, auch wenn man es nicht mag oder nicht wahrhaben will. Aber wenn man mal vernünftig drüber nachdenkt und freut sich vielleicht über ein paar seltene Tier- und Pflanzenarten, die wo jetzt da auf einmal wieder an seinem Weiher hausen, dann sollte man halt vielleicht drüber nachdenken, ob man nicht ein bisschen gewähren lässt, weil ich sag's mal so, es hat wirklich jeder was davon und auch es gibt Biberschäden, aber ich sag's mal so, pro bayerischen Bürger haben das im Jahr gerade einmal 5 Cent.
Das ist das, was im Bayerischen Biberfonds drin ist
und
was man als Ausgleichszahlungen auch beantragen kann, wenn man wirklich Schäden hat, die es ja auch unbestritten gibt.
Da haben wir drüber geredet, das sind so um die 600.000 Euro im Jahr. Aber wenn man es halt wirklich auf den Bürger, auf den Steuerzahler runterbricht, dann ist das gar nicht so dramatisch.
Das leisten wir uns.
Ja, ich glaube, das können wir uns schon leisten.
5 Cent, lassen wir es gerade.
Ja, ich zahle ja mehr.
Ja, von einer verlangen wir es zehnmal.
Das geht immer noch.
Also jetzt kommen wir leider schon zum Schluss von unserer Sendung. Jetzt wollte ich Ihnen gerne Gelegenheit geben, weil ich ja weiß, dass Sie auch Vorträge machen, dass Sie uns vielleicht sagen, wo es den nächsten Vortrag gibt und was man da erleben kann.
Also wir haben ja also ein Buch geschrieben, aber da ist halt der Bildteil nicht ganz so groß. Ja, aber wir halten natürlich unsere Vorträge und die haben wirklich sehr bildgewaltig. Da haben einmalige Verhaltensweisen dabei als Video. Das ist jetzt kein PowerPoint-Vortrag, sondern das ist eine echte Multivision-Show. Also die macht schon was her.
Ich mag Multivision hören, das klingt deutscher.
Ja, machen wir Multivision, ja, also es ist gar kein Problem und das vertont und mit bewegten Beuteln und Videos und das ist genau der Teil, wo man wirklich, wirklich sehr beeindruckt ist, dauert eineinhalb Stunden ungefähr und der nächste Vortrag, den halten wir also im Tegernseer Hof, ist über die Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal, ist der Veranstalter und zwar am 21.02. um 19 Uhr. Und falls da wirklich jemand Interesse hat und sagt, ich möchte es jetzt einfach mal sehen, was da dahinter steckt und möchte vielleicht die zwei Kutschenreiter mal aus der Nähe kennenlernen, dann war das eben eine Gelegenheit für einen echten Naturfreund. Darf auch jemand kommen, der Biber nicht so gern mag, aber der lernt sicher auch noch was dazu.
Also Tegernseer Hof ist in?
In Gmund.
Stimmt.
Ja. Gerne ist geläufig, aber ist ja nicht jeder aus der Gegend daheim. Das heißt, das ist vielleicht auch eine Gelegenheit für einen Ausflug einmal, wenn man da nicht wohnt, weil Gmund ist ja eine Ausflugsgegend.
Ja.
Kann man schon mal den Dogski verbringen und dann bei einer mit zuhören.
Genau.
Jetzt hätte ich noch eine letzte Bitte, Frau Kutschenreiter, und zwar ein ungewöhnliches Erlebnis, was Sie mir besonders eingeprägt hat, was ich gelesen habe in einem Buch. Sie haben einmal einen 5-Jährigen mitgenommen, obwohl ich ja nie jemanden mitnehme an einen Beobachtungsplatz, was ich sehr gut verstehen kann. Was hat sich da ereignet, wo der 5-Jährige dabei war?
Ja, das war ganz interessant. Also die Biber lassen sich ja von uns streicheln. Und das Einzige, was also auch nach 20 Jahren nicht geht, ist, dass wir ein Biber wie ein Hund über den Kopf streicheln. Also das Mengs nicht. Mhm. Also, weil das ist irgendwie die Hand von oben über den Kopf, das geht nicht. Und dann war der Bub dabei und wir haben halt schon gesagt, ja, schauen wir mal, ob wir überhaupt einen sehen, weil normalerweise gehen sie gar nicht her, wenn andere dabei sind. Und müssen wir mal gucken und schon langsam und muss dich ruhig halten und auf keinen Fall niemals mit der Hand über den Kopf streicheln.
Mhm.
Okay.
Soweit die Theorie.
Soweit die Theorie. Erste Überraschung, der Biber kommt her, als wenn nichts war. Haben wir schon überlegt, so okay, schauen wir mal. Und dann hockt der Biber da bei uns und wunderbar. Und was macht er? Streichelt den Biber über den Kopf. Und es interessiert ihn nicht. Also wir können das seit nach 20 Jahren nicht machen.
Aber,
das Kind geht das.
Der weiß nicht besser, ja. Der darf das. Genau.
Offensichtlich funktioniert dieses Kindchenschema auch umgekehrt.
Ja. Absolut. Also ich danke Ihnen ganz herzlich für diese wunderbaren Geschichten, die Sie uns jetzt in den letzten 2 Stunden erzählt haben. Sie haben uns, glaube ich, wirklich eine Tierart näher gebracht, die man, ja, die wenigsten von uns haben das Glück, dass sie überhaupt schon mal in freier Wildbahn beobachten haben können. Und wir haben alle, glaube ich, wahnsinnig viel gelernt. Für alle, die später zugeschaltet haben und vielleicht noch mal was nachhören wollen, gibt es natürlich wieder nach der Sendung als Podcast auf der BR Heimatseite. Und jetzt muss ich einen leider schon verabschieden, weil es schon ganz garhaft die Nachrichten zugeht. Der Gutschneider, den druckt noch was.
Wir möchten uns ganz herzlich bedanken für die Einladung, für die Gelegenheit und natürlich, weil Sie die Zuhörer die Zeit genommen haben, vielleicht hat es Ihnen ja Spaß gemacht.
Das glaube ich schon.
Danke.
Also, gerne zwar alles Gute, wünsche Ihnen eine viel spannende Naturbeobachtungen und auch viel Erfolg mit Ihrem Buch, das, was man wirklich mit großem Vergnügen lesen kann, Gestatten Biber heißt, im Ludwig Verlag ist erschienen.